Mein Thema ist die Epilepsie und ich möchte Ihnen auch einiges Bewährtes, aber auch Neues bringen, insbesondere sozusagen Richtlinien von der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, die wir in den letzten Jahren erarbeitet haben. Die sind noch nicht publiziert, also stehen bereits zur Publikation und ich werde Ihnen einige neue und relevante Sachen aus diesen Richtlinien referieren. Das ist die Agenda. Ich werde beginnen mit Definition und Klassifikation. Da ist es ja immer so bei den Fachgesellschaften, dass das oft mühsam ist, weil die hochspezialisierten Experten sich versteigen, teilweise in Klassifikationen, die dann transportiert werden in die medizinische Community. Und dann ist schon wieder eine neue Klassifikation da. Es ist jetzt so, dass in den letzten Jahren die Klassifikationen und Definitionen immer wieder überarbeitet wurden und ich möchte Ihnen da einige wesentliche Punkte bringen. Das eine ist, was eine Epilepsie, also Epilepsie ist eine chronische Erkrankung des Gehirns, die letztlich durch eine der folgenden Bedingungen diagnostiziert sind. Das ALT ist mindestens zwei nicht provozierte Anfälle, also wichtig ist, dass man unterscheidet die provozierten und die nicht provozierten Anfälle. Also wir sprechen bei einer Epilepsie von zwei nicht provozierten Anfällen. Und was wesentlich ist, die müssen in einem Abstand von mehr als 24 Stunden stattfinden. Also wenn ein Patient kommt mit der Rettung, erster Anfall in der Notaufnahme, den zweiten Anfall hat, dann hat er definitionsgemäß nur einen Anfall. Also das ist einmal wichtig, also noch keine Epilepsie. Das Zweite, und das hat schon zur Diskussion angeregt oder regt zur Diskussion an, ist ein nicht provozierter Anfall kann auch schon eine Epilepsie machen, wenn das Risiko letztlich einen weiteren Anfall in den nächsten 10 Jahren zu bekommen vergleichbar ist mit dem Risiko nach 2 Anfällen. Also es war die alte Epilepsie-Definition, 2 Anfälle, hat man ein hohes Risiko von 60-90%, einen zweiten Anfall zu erleiden. Aber wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, da hat man früher und 60% ist sozusagen die untere Grenze des Konfidenzintervalls, deswegen hat man die 60% gewählt. Früher hat man das ganz einfach definiert und hat gesagt, pathologisches EEG oder strukturelle Läsion im MR, zum Beispiel Kavanom oder Hirntumor, die wahrscheinlich für den Anfall verantwortlich waren. Jetzt ist es komplexer und das Problem ist, dass man das für die meisten Dinge nicht weiß. Einfaches Beispiel, wo man es weiß, ist ein Spätanfall nach einem Schlaganfall. Also wenn Sie einen Schlaganfall überstanden haben und Sie haben ein Jahr später oder mehrere Monate später einen ersten epileptischen Anfall, haben Sie ein Wiederholungsrisiko für einen zweiten Anfall von 70%. Das heißt, Sie sind über den 60%, deshalb Epilepsie und antiepileptische Einstellung. Das Dritte wäre Diagnose eines Epilepsiesyndroms. Das sind vorwiegend Syndrome wie idiopathisch generalisierte Epilepsien oder zum Beispiel benigne fokale Epilepsie des Kindesalters. Was auch neu ist, ist, Epilepsie kann grundsätzlich nicht ausheilen, aber Epilepsie kann überwunden werden, weil jeder Mensch, der an einer Epilepsie gelitten hat, letztlich immer ein höheres Risiko hat, weitere Anfälle zu erleiden. Und als überwunden gilt es, wenn er an einem altersabhängigen Epilepsiesyndrom gelitten hat. Also früher habe ich immer gesagt, das wächst sich schon aus. Das ist eigentlich nur verlässlich der Fall bei der benignen fokalen Epilepsie des Kindesalters. Oder ein Patient war mindestens 10 Jahre anfallsfrei und hat seit mindestens 5 Jahren keine Antiepileptika mehr eingenommen. Das ist relevant, weil der dann theoretisch auch wieder zum Beispiel einen Lastwagen oder einen Schulbus lenken dürfte. Das nächste ist die Epilepsieklassifikation, das ist eigentlich die Epilepsieklassifikation 2017. Das wird 2017 publiziert, wird wahrscheinlich noch vorher modifiziert. Es hat geheißen jetzt beim Epilepsiekongress in Prag, dass das die endgültige für längere Zeit Klassifikation sein soll. Was ist relevant? Das erste ist, es gibt keine Epilepsie ohne Anfälle, also man klassifiziert die Anfälle. Bei den Anfällen unterscheidet man, das ist Therapierelevanz zwischen fokalen und generalisierten Anfällen, also welche, die in einer Hemisphäre entstehen oder die primär beide Hemisphären erfassen. Und im Gegensatz zur zwischenzeitlichen neuen Klassifikation kann man eine Epilepsie jetzt nur aufgrund der Anfälle klassifizieren. Und Sie können sagen, also Epilepsie mit fokalen Anfällen, Epilepsie mit generalisierten Anfällen. Es kann auch beides sein oder Sie wissen es nicht. Also Epilepsie mit unbekannten Anfallsursprung. Unter Umständen können Sie dann ein Epilepsie-Syndrom definieren, also das heißt zum Beispiel also Epilepsie des Kindesalters mit Absenzen oder juvenile myoklonische Epilepsie oder Sie haben eine bestimmte Ätiologie und was hier neu ist sozusagen, wir unterscheiden jetzt mehrere Möglichkeiten, also genetisch, strukturell, metabolisch, immunmediiert, das ist ein ganz wichtiges Thema, infektiös oder unbekannt. Das Unbekannte ist immer unseres Erachtens ein Problem, weil wenn Sie dem Patienten sagen, Sie haben eine Epilepsie unbekannter Ursache, dann geht er nach Hause und sagt, die wissen nicht, was mir fehlt. Ja? Und das halte ich für sehr problematisch. Also das heißt, das muss man mit dem Patienten diskutieren. Was auch wichtig ist, genetisch ist nicht gleich ererbt. Das ist ein großer Unterschied, der einem nicht a priori ganz klar ist und das man auch immer diskutieren muss mit dem Patienten. Was hinzukommt, ist auch die Komorbidität, auf die ich dann noch eingehen will. Also eine Epilepsie ist letztlich einerseits Anfälle, was eine wesentliche Take-Home-Message sein soll, dass aber Epilepsie über die rezidivierenden Anfälle hinausgeht. Warum? Es hat natürlich psychosoziale Konsequenzen, also Epilepsie ist nach wie vor eine stigmatisierte Erkrankung. Es gibt eine hohe psychiatrische Komorbidität, es gibt kognitive Beeinträchtigungen, es gibt eine signifikante somatische Komorbidität und was Sie auch berücksichtigen müssen, Epilepsie kann auch töten, da ist insbesondere der SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsy, zu nennen. Das sind immer junge Patienten mit schweren Epilepsien, die dann, man weiß nicht genau die Pathophysiologie, aber es ist wahrscheinlich ein anfallsassoziiertes Phänomen, dann plötzlich in der Früh tot im Bett liegen. Das müssen Sie letztlich alles berücksichtigen, um den Patienten optimal versorgen zu können. Zum ersten Punkt zu den Anfällen, wir jagen ja die Anfälle und da gibt es eine ganz wichtige Studie, die aus anderen Gründen gemacht wurde, eine australische Studie, wo letztlich Elektroden implantiert wurden mit dem Ziel, Anfälle vorzeitig zu erkennen und zu unterdrücken. Das ist zum Teil gelungen, aber das Wesentliche dieser Studie war, dass man ja ableiten konnte vom Gehirn direkt, wann kommen die Anfälle, die haben diese Elektroden über ein Jahr im Gehirn gehabt und konnte das korrelieren mit dem Patiententagebuch. Und was eigentlich das Erstaunliche war, dass keine Korrelation zwischen den subjektiv aufgezeichneten Anfällen im Patiententagebuch und den objektiv erfassten Anfällen mit dem intrakraniellen EEG war. Das heißt, wir jagen Symptome, die nur sehr unverlässlich berichtet werden können. Das könnte man sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber wenn Sie denken, dass man auch an einem Anfall in der Nacht versterben kann, ist das schon sehr relevant und es gibt jetzt große Anstrengungen, das irgendwie zu objektivieren. Sie kennen alle diese Uhren und es gibt jetzt mittlerweile schon am Beginn solche Uhren, die messen Herzfrequenz, Aktigraphie, um dieses Problem zu lösen, weil das äußerst therapierelevant ist. Das zweite, Verlauf und Behandelbarkeit, das ist ein Schema von Herrn Schmidt, das publiziert wurde vor einigen Jahren. Wesentlich ist, dass eine Epilepsie auch sozusagen in Remission gehen kann, also nicht ausheilen kann, das weiß man von der dritten Welt, 20-40% ohne Antiepileptika. Also die meisten Menschen oder Personen mit Epilepsie auf der Welt sehen nie ein Antiepileptikum. Also in Österreich ist das nicht der Fall, also keine Remission und wenn man Antiepileptika startet, erzielt man bei ungefähr 2/3 kurzfristig oder mittelfristig eine Remission, also das heißt Anfallsfreiheit. Bei den restlichen gibt es zwei Verläufe. Das eine, die sind therapieresistent, also ganz egal, was sie machen, die haben weiter Anfälle. Das Wesentliche ist, dass die nicht so ist, dass die Medikamente nicht wirken, sondern sie wirken unzureichend. Das ist oft eine Frage des Patienten, der sagt, Medikamente nützen eh nichts. Warum setzen wir es nicht ab? Das ist falsch, weil er dann unter Umständen in den Status Epilepticus geht oder stirbt. Und das andere sind so ähnlich wie bei der MS, also ein fluktuierender Verlauf mit Remission und Relapse. Also das heißt, Patienten, die eine Zeit lang anfallsfrei werden, man freut sich sehr und dann auf einmal haben sie wieder Anfälle. So, jetzt Behandelbarkeit, da ist es so, dass mit dem ersten Antiepileptikum, das ist schon eine sehr alte, aber klassische Studie, erreichen Sie in ca. 50%, ganz egal welches Antiepileptikum Sie geben, Anfallsfreiheit, mit weiteren Therapieversuchen nur in ca. 15% und ein Drittel der Patienten sind, wie gesagt, therapieresistent. Das Wesentliche ist, dass wenn Sie den Patienten anfallsfrei machen mit dem ersten Medikament, ist es sehr schwierig, auf ein anderes Medikament zu switchen und Sie müssen bedenken, dass das ein Langzeitprojekt ist. Also ca. 55% der Patienten haben eine lebenslange Therapie vor sich und es ist sehr schwierig, wenn Sie ein Medikament, ein ungünstiges Medikament im Sinne von Nebenwirkungen späterer Schwangerschaft etc. wählen, dann den Patienten, wenn er anfallsfrei ist, umzustellen. Also das heißt, es ist sehr verantwortungsvoll, welches Medikament Sie initial geben bei einer neu diagnostizierten Epilepsie und auf das werde ich dann im Folgenden noch eingehen. Was sind jetzt die Prognosefaktoren? Das ist erstens einmal relevant, welche Art von Epilepsie, also wenn ich eine genetisch determinierte Epilepsie habe, ist es im Allgemeinen besser zu behandeln als strukturell bedingte Epilepsien oder Epilepsien unbekannter Ursache. Das zweite ist auch die Art der Läsion und es gibt hier zwei Läsionen, die notorisch schlecht zu behandeln sind. Das sind hier die anfallsfreien Patienten und hier die fokalen kortikalen Dysplasien. Also das sind Entwicklungsstörungen, die man früher einfach nicht gesehen hat in der Kernspintomographie und ich zeige Ihnen hier ein Beispiel eines Patienten, wo man natürlich jetzt hat man das Fadenkreuz hier und man sieht, dass das hier etwas anders ausschaut. Das ist aber sehr schwierig, wenn man keine Hypothese hat und man kann heute mit neuen Bildgebungsverfahren, mit dem sogenannten Post-Processing, dann auf verschiedenen, aufgrund verschiedener Parameter solche Läsionen sehr gut sichtbar machen, was auch therapierelevant ist, weil diese Läsionen extrem gut ansprechen auf eine chirurgische Therapie. Das zweite ist die Hippocampus-Atrophie oder Sklerose. Sie sehen hier eine Substanzminderung im Bereich des medialen Schläfenlappens, also Hippocampusatrophie und auch hier Anfallsfreiheit nur bei 10% der Patienten. Also auch hier können Sie frühzeitig den Patienten sagen, das wird sehr schwer werden mit den Medikamenten. Auch diese Patienten sprechen sehr gut an auf eine chirurgische Therapie, auf die ich noch im späteren eingehen werde. Was ist noch wichtig? Wenn ein Patient gleich am Beginn oder vor Beginn der Therapie sehr viele Anfälle hat, hat er eine schlechte Prognose. Und das Zweite, was überraschend war, aber eigentlich nicht überraschend ist, sind kognitive Beeinträchtigungen oder eine psychiatrische Komorbidität vor Therapiebeginn ist assoziiert mit einer schlechten Prognose. Warum? Weil man wahrscheinlich eine komplexere Störung hat des Gehirns, als wenn man unter Anführungszeichen nur Anfälle hat. Das ist mittlerweile gut belegt. Was gibt es Neues zu den Antiepileptika? Sie sehen hier eine, also die Qual der Wahl, das ist in der Epileptologie, die sind also sehr konservativ, noch konservativer wie die anderen Neurologen, die sprechen von den neuen Antiepileptika für alle, die im letzten Jahrtausend schon vor mittlerweile 30 Jahren entwickelt worden sind, also das sind die sogenannten neuen und das sind die alten, also vor 1990. Was ist neu? Es hat gegeben am 21. November 2014 einen Brief der EMA, auch einen roten Handbrief, dass die Valproinsäure, wo die Valproinsäure also massiv ein Warning herausgegeben wurde. Warum? Weil letztlich einerseits ein teratogenes Risiko besteht, also die Valproinsäure sticht heraus im Vergleich zu anderen Antiepileptika. Andere Antiepileptik hat man ein Fehlbildungsrisiko von ca. 2-3%. Hier haben Sie dosisabhängig ein erhöhtes Risiko bei über 1000 Milligramm, was nicht so hoch ist. 10% steigt bei Kombination mit anderen Antiepileptika. Hier sehen Sie die häufigsten großen Fehlbildungen. Und das Zweite, was unter Umständen sogar noch beunruhigender war, ist, dass Kinder, die in der Schwangerschaft gegenüber Valproinsäure exponiert waren, weniger niedrigere Entwicklungsquotienten haben, also sich schlechter entwickeln und auch niedrigere Intelligenzquotienten. Das ist nachuntersucht worden nach 3 Jahren, 6 Jahren. Also, und was wesentlich ist hier, Tagesdosis je nach Studie größer von 800 oder 1000 Milligramm pro Tag. Und auch ein leicht erhöhtes Risiko von Autismus und Erkrankungen des Autismus-Spektrums. was soll man jetzt tun? Also man kann jetzt sagen, man gibt Valproinsäure nicht mehr. Das Problem ist, es gibt manche Epilepsieformen, speziell idiopathisch generalisierte Epilepsien, die auf alle anderen Antiepileptika-Therapie resistent sind. Und das heißt, Sie müssen aber die Indikation in diesem Fall sehr kritisch stellen. Sie müssen dokumentieren die Aufklärung über die Risiken der Behandlung, aber auch über die Nichtbehandlung. Also was ganz wichtig ist, nicht absetzen. Es gibt aus England Studien, die zeigen, dass vermehrt Todesfälle SUDEP passieren, deshalb, weil Patientinnen während der Schwangerschaft aus Ängsten vor diesem Risiko die Medikamente absetzen und dann einfach versterben. Das ist eine der häufigsten Todesursachen für Schwangere in UK und wird wahrscheinlich in anderen Teilen der Welt nicht anders sein. Es hat dort sehr gut dokumentiert. Effektive Verhütung der Schwangerschaft, Tagesdosis anstreben unter 800 Milligramm, also 700 Milligramm wäre sozusagen die entscheidende Dose und Folsäuregabe schon vor der Konzeption. Also wichtig, wenn eine Frau bemerkt, dass sie schwanger ist, ist schon sehr viel abgelaufen in der Embryonalentwicklung und deshalb also bereits vor der Konzeption Folsäure geben in einer Dosis von 5 Milligramm. Was ist noch neu? Retikabin, Trobalt ist eingeführt worden und verschwindet schon wieder, Blaufärbung der Nägel, Retina-Veränderungen und wird mittlerweile nächstes Jahr vom Markt genommen. Dann Clobazam, eine alte Substanz, Frisium, wirkt offensichtlich sehr gut beim Lennox-Gastaut-Syndrom, also das ist ein Syndrom, wo die Patienten im Allgemeinen mehrfach behindert sind, schwerste Sturzanfälle haben, sich dabei verletzen und da kann man eine anhaltende, also Benzodiazepin anhaltenden guten Effekt erzielen über 3 Jahre. Was gibt es noch? Zonisamid, Zonegran ist jetzt zugelassen in der Monotherapie bei neuer diagnostizierten Epilepsien, wird praktisch nicht verwendet, auch aus Gründen der Erstattung, aber ist in selektierten Fällen sicher eine gute Option und auch zugelassen jetzt bei Kindern in der Zusatztherapie von fokalen Anfällen ab 6 Jahre. Perampanel, Fycompa ist ja auch in der Zusatztherapie zugelassen von fokalen Epilepsien. Was neu ist, ist, dass es jetzt seit kurzem auch zugelassen wird oder zugelassen ist für die Therapie von primär generalisierten chronisch-chronischen Anfällen. Also hier eine zusätzliche Therapieoption, wobei hier das Problem ist mit der Schwangerschaft, dass man sehr wenig Daten hat. Also wenn man jetzt ausweicht von der Valproinsäure auf das Fycompa, hat man nur sehr wenig Daten und kann die Frau eigentlich nicht suffizient beraten. Und zuletzt das Privaracetam, Priviact ist zugelassen. Zusatzbehandlung von fokalen Epilepsien ist sozusagen eine Weiterentwicklung von dem Levetiracetam und der springende Punkt von der Substanz ist, dass es offensichtlich diese psychiatrischen Nebenwirkungen weniger macht aufgrund des Wirkmechanismus als das Levetiracetam, wo das ja ein Problem sein kann. Ob das wirklich so ist, bleibt abzuwarten. Jetzt Ziele der medikamentösen Epilepsiebehandlung ist einerseits die Wirksamkeit, aber auch Nebenwirkungen, Pharmakogenetik, Pharmakodynamik. Da kann ich zurückgehen dann zum Schlaganfall, wenn Sie ein Antiepileptikum geben, wo Ihnen Ihre ganzen Statine und Antihypertensiva weggeputzt werden und nicht mehr nachweisbar sind, ist das sehr schlecht, weil auch Epilepsiepatienten im Idealfall alt werden und auch vaskuläre Probleme kriegen, dann die Komorbidität beachten, also hohe Komorbidität, psychiatrische Erkrankungen und spezielle Patientengruppen. Wenn wir da kurz durchgehen, bei der Wirksamkeit ist die wesentliche Take-Home-Message, bei den fokalen Epilepsien gibt es keinen Wirksamkeitsunterschied. Das heißt, und das war auch die treibende Kraft in der Expertenkommission für die DGN und ÖGN-Leitlinien, wir haben uns orientiert an den anderen Faktoren, weil wenn man sagt, es sind alle gleich wirksam, ist das Entscheidungskriterium das hier letztlich. Ja. Und wenn Sie hier sehen, Verträglichkeit ist sehr wichtig, das sind letztlich Lebensqualität hier, perfekte Lebensqualität wäre 100, was fast niemand erreicht und Sie sehen interessanterweise, bei nicht anfallsfreien Patienten ist die Kurve flach, das heißt, es ist irrelevant, ob der Patient jetzt 2 oder 4 Anfälle hat pro Monat. Aber hier sehen Sie Ausmaß der Nebenwirkungen und je mehr Nebenwirkungen der Patient hat, desto schlechter ist seine Lebensqualität. Also das heißt, Bei nicht anfallsfreien Patienten sind die Nebenwirkungen wichtiger als für die Lebensqualität als die Anfallsfrequenz, und unter Umständen ist es besser, wenn sie etwas weniger geben und nicht Angst haben, dass der Patient noch mehr Anfälle hat, weil es meistens irrelevant ist, und der Patient wird es Ihnen danken, wenn er weniger Medikamente hat unter Umständen und eine niedrigere Dosierung, weil es ihm dann einfach besser geht. Individuelle Medikamente für individuelle Patienten. Also wir sind in der Epileptologie leider noch nicht auf dem Level der Precision Medicine, aber man kann natürlich immer sich überlegen, welchen Patienten habe ich von mir in der Ambulanz. Habe ich einen Patienten mit Gewichtsproblemen, was in Österreich ja nicht so selten ist, ist es ungünstig, ihm Medikamente zu verschreiben, die das unter Umständen noch mehr antreiben. Die meisten sind total begeistert, wenn man ihnen ein Medikament verschreibt, wo sie abnehmen. Die sagen, her damit. Man muss aber auch immer berücksichtigen, dass die natürlich wieder andere Nebenwirkungen haben können. Also zum Beispiel das Topiramat ist die sogenannte Hollywood-Droge, schlank und blöd. Ja? Und also das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Und es kann oft so dramatisch sein, dass manche dann derartig dramatisch abnehmen, dass sie dann sagen, jetzt ist genug und es geht noch immer nach unten und jetzt reicht, wir müssen da was machen. Ja. Kognition, da ist eben das Topiramat, das bereits erwähnte, zu beachten, Zonisamid ähnlich, also das kognitive Nebenwirkungen, je mehr sie den loaden mit unterschiedlichen Antiepileptika, desto ungünstiger. Günstig ist, kann man sagen, Levetiracetam und Lamotrigin, die sind sozusagen kognitiv inert. Wenn jemand eine Komorbidität hat mit Kopfschmerz, was häufig ist bei der Epilepsie, dann können Sie natürlich zwei Fliegen schlagen mit einem Medikament, wobei Sie auch hier natürlich die Nachteile dieser Substanzen, also sprich kognitive Nebenwirkungen oder teratogenes Risiko oder Schwangerschaft berücksichtigen müssen. Psychiatrische Komorbidität ist sehr wichtig und da ist zu bemerken, also Levetiracetam ist ja das Mittel der ersten Wahl für die fokalen Epilepsien und das Einfachste, weil es so einfach ist, das ist ein echtes Problem, weil viele Patienten einfach aggressiv werden. Und ich setze eigentlich schon fast mehr Patienten ab von dem Levetiracetam, als ich einstelle, weil ich natürlich Patienten nicht, also sozusagen sekundär bekomme. Also das ist ein echtes Problem für diese Substanz, und wenn jemand schon aggressiv sich einmal verhält in der Ambulanz oder da Probleme hat anamnestisch, ist das ein Red Flag, dem das nicht zu geben. Ja? Sie können das, also wie der Pregabalin ist zum Beispiel eher schwächlich antiepileptisch, aber wenn jemand Angststörung hat, was auch häufig ist, ist zum Beispiel eine gute Wahl, um zwei Fliegen wieder mit einem Schlag zu erlegen. Bei den Alten Gabapentin, Lamotrigin, Levetiracetam. Jetzt noch zu den enzyminduzierenden Antiepileptika, also das Carbamazepin war ja lange Zeit der Mercedes sozusagen in der Epileptologie, es hat jeder Carbamazepin gekriegt, das Neurotop. Da ist das große Problem, und das ist erst in den letzten Jahren so klar geworden, dass sie praktisch alle Substanzen, also sei es Lipidsenker, verschiedene Arten Hypertensiver, dann insbesondere, wenn sie ältere Patienten haben, die verwirrt sind, sie geben ein Neuroleptikum, sie machen Chemotherapien, also alles wird von dem Carbamazepin praktisch weggeputzt. Ja, und sie können das praktisch nicht kompensieren, indem sie die doppelte Dosis geben. Auch bei der Hirntumortherapie ist es so, dass die Patienten einfach früher sterben, weil sie keine effektiven Wirkspiegel des Chemotherapeutikums bekommen. Also wenn möglich, Finger weg von dem Carbamazepin. Was man allerdings nicht machen soll, es gibt alt werdende Epilepsiepatienten, und da ist die Empfehlung, soll man die alle dann umstellen. Es gibt auch Patienten, die mit Primidon und Phenobarbital sehr glücklich sind und anfallsfrei, und da heißt es also auch wieder Finger weg und froh sein, wenn der Patient anfallsfrei ist, und dann muss man halt die Komorbiditäten berücksichtigen und wirklich genau nachschauen in den Interaktionstabellen, welche Medikamente man da noch verwenden kann. Jetzt die Therapieempfehlungen, also fokale Epilepsien im Erwachsenenalter. Lamotrigin und Levetiracetam sind nicht wirksamer, aber besser verträglich, haben ein günstigeres pharmakokinetisches Interaktionsprofil und sind deshalb Mittel der ersten Wahl. Bei den generalisierten oder unklassifizierbaren Epilepsien ist nach wie vor die Valproinsäure das wirksamste, aber die großen Nachteile bei potenziell gebärfähigen Frauen. Levetiracetam wäre eine Alternative. Lamotrigin muss man aufpassen bei der juvenilen myoklonischen Epilepsie, weil das die Myoglonin verstärken kann, Topiramat, wie gesagt, die kognitiven Nebenwirkungen. Altersepilepsie gibt es neue Studien, Lamotrigin, Levetiracetam und Gabapentin gleichwertig, letztlich von den Studien. Und bei der Absenzepilepsie des Schulalters gibt es relativ rezente Studien und da ist interessanterweise eine ganz alte Substanz der Gewinner, nämlich Etosuximid. Also das ist das effektivste und bestverträgliche Medikament für Absenzen. Schützt aber nicht gegen generalisierte tonisch-klonische Anfälle. Jetzt nicht medikamentöse Therapie, da ist einerseits die Epilepsiechirurgie zu nennen, also ca. 30% der Patienten leiden ja an therapieresistenten Anfällen. Noch einmal, wie prüft man die Therapieresistenz? Das ist relativ einfach, wenn man mit zwei adäquat eingesetzten Antiepileptika, entweder in Monotherapie oder in Kombination, keine Anfallsfreiheit erzielt, ist der Patient per Definition therapieresistent. Also die Chance, dass das dann durch weitere Therapieversuche mit der großen Zahl von Antiepileptika können Sie das ganze, Ihr ganzes Leben und das ganze Leben des Patienten sich beschäftigen, aber Sie werden mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit einen Erfolg erzielen und das kann man innerhalb von 5 Jahren erreichen. Derzeit in Österreich, in Europa, in den USA durchschnittliche Latenz zwischen Erkrankungsbeginn und chirurgischem Eingriff 20 Jahre. Also das heißt, Sie vergeuden einen signifikanten Anteil des Lebens, wenn Sie diese Patienten nicht frühzeitig identifizieren. Also das ist auch eine Message. Und dann haben wir jetzt unterschieden zwischen einfachen, schwierigen oder sehr schwierigen Kandidaten. Das sollte in einem Zentrum gemacht werden. Also das ist sozusagen nicht Aufgabe des Niedergelassenen, das zu einzuschätzen. Es gibt sehr schwierige Patienten, nicht läsionell, da wird man sich noch einmal überlegen, ob man den operieren kann. Aber letztlich, wenn man sich zur Operation entschließt, kann man Anfallsfreiheit doch bei 60-80% der Patienten bei entsprechender Selektion erreichen. Der Unterschied, das sind Patienten, die therapieresistent sind, also die haben eine Chance von unter 5% anfallsfrei zu werden mit fortgesetzter medikamentöser Therapie. Das ist auch in einer Studie, die im New England Journal publiziert wurde, belegt. Was gibt es noch? Die Hirnstimulation, das sind palliative Verfahren, Vagusnervstimulation wird hier wie ein Herzschrittmacher unter der Clavicula implantiert, der Impulsgeber und auf dem und die Stimulationselektrode über den Vagusnerv gelegt. Es ist eine immunmodulatorische Therapie, das heißt, der volle Effekt dieser Therapie ist erst nach einem Jahr oder unter Umständen später. Es wirkt letztlich etwas besser oder geringfügig besser als die Zugabe eines neuen Antiepileptikums, ist aber hat eben nicht diese Nebenwirkungen von Antiepileptika, hat auch einen positiven Effekt auf die Stimmung. Und was ist neu? Das ist der sogenannte Aspire SC. Das heißt, bei Anfällen steigt im Allgemeinen die Herzfrequenz, anders wie wenn Sie aufstehen oder über Stiege stehen, und der stimuliert dann immer hinein, wenn er sozusagen so einen Herzfrequenzanstieg bemerkt, und mit dem Ziel, dass man dann Anfälle individuell unterbrechen kann. Ob das wirklich so ist, bleibt noch abzuwarten. Also wir haben da jetzt einige Patienten implantiert und beobachten das. Dann die invasivere Neurostimulation, da ist einerseits die tiefe Hirnstimulation des Anterior Nucleus des Thalamus zu nennen, und das andere ist die responsive Hirnstimulation, da legen Sie letztlich Elektroden, also bis zu zwei unterschiedlichen Stellen ins Gehirn, und wenn an den Elektroden ein Anfall erkannt wird, wird ein elektrischer Impuls gesetzt, um die Anfälle zu unterbrechen. Und Sie sehen hier die Langzeitdaten, also mediane Anfallsreduktion nach einem Jahr über 40%. Das ist etwas besser als Antiepileptika, aber leider nicht ideal, also rein palliatives Verfahren. Das sind wohlgemerkt Patienten, für die therapieresistent sind einerseits und andererseits, wo eine epilepsiechirurgischer Eingriff, also ein resektiver Eingriff, nicht in Frage kommt. Dann, was auch noch attraktiver ist, natürlich für die Patienten, weil es nicht invasiv ist, ist transkranielle Magnetstimulation. Da gibt es ein Cochrane-Review, dass das eigentlich wenig wirksam ist, und neue Trigeminus-Stimulation, wo man sozusagen in der Nacht stimuliert den Trigeminus, oder den transkutan, den Nervus vagus über die letztlich die Ohrmuschel. Der Patient trägt das dann wie so eine, also schaut dann aus wie ein Handy, dass er, und dass er was hört. Das ist für manche junge Patienten durchaus attraktiv, und für die Patienten auch insofern attraktiv, weil sie das Gefühl haben, sie können kontrollieren ihre Erkrankung. Das Problem ist, wir haben da auch an einer Studie teilgenommen, der Effekt auf die Anfälle ist äußerst gering und nicht signifikant. Letzter Punkt, psychiatrische Komorbidität. Sie sehen hier Vergleich Epilepsie mit der allgemeinen Bevölkerung, und Sie sehen praktisch für alle psychiatrischen Komorbiditäten signifikant häufiger bei der Epilepsie. Es ist auch so, dass das bei der Epilepsie häufiger ist als bei anderen vergleichbaren somatischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder COPD. Und also das heißt, Epilepsie führt zur Depression, aber was interessant ist, Depression ist auch ein Risikofaktor für Epilepsie. Warum das so ist, ist letztlich gibt es mehrere Hypothesen. Eine Hypothese ist, dass gemeinsame Pathomechanismen letztlich der Epilepsie und der Depression zugrunde liegen, was auch klar ist, weil die gleichen Regelkreise, also limbisches System, von beiden Erkrankungen benutzt werden oder bei beiden Erkrankungen gestört werden. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist, keine Angst vor Antidepressiva bei Patienten mit Epilepsie. Da steht zwar im Beipackzettel kontraindiziert, SSRIs oder SNRIs, das stimmt nicht, auch das Wellbutrin nicht, das kann man gefahrlos geben, und man kann, wie Sie hier sehen, wieder Anfallsfrequenz, kein signifikanter Einflussfaktor auf die Lebensqualität, aber je höher, je mehr depressiv die Patienten sind, desto schlechter ist die Lebensqualität. Also die Depression ist überhaupt der wichtigste Prädiktor für die Lebensqualität bei Personen mit Epilepsie. Das heißt, Depression erkennen und behandeln. Und damit bin ich schon bei meinem letzten Dia. Also ich habe Ihnen versucht zu zeigen, Neuigkeiten, Definition, Klassifikation und Implikationen der Epilepsie. Behandelbarkeit ist im Allgemeinen so, 2/3 sind gut behandelbar, 1/3 ist therapieresistent, 10-15% haben so einen Relapsing-Remitting-Kurs. Das Neue über die Antiepileptika, wesentliche Punkt bei der medikamentösen Epilepsiebehandlung: Es gibt keine wesentlichen Wirksamkeitsunterschiede, aber entscheidend sind Nebenwirkungen, Pharmakokinetik und individuelle Komorbidität bei der Wahl des Antiepileptikums. Neues aus der nicht-medikamentösen Therapie, und was ganz, ganz wichtig ist: Erkennen Sie die psychiatrische Komorbidität Ihrer Patienten und schieben Sie das nicht einfach darauf als reaktive Depression, als Reaktion auf eine chronische Erkrankung, sondern das müssen Sie erkennen und behandeln, weil Sie dadurch einfach die Lebensqualität Ihrer Patienten signifikant verbessern können. Mit dem möchte ich schließen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus